Jesus, höchster Name. Jesus ist Gott und Jesus ist Mensch. Er betet. Er sucht das Gespräch mit Gott, dem Vater. Wir gucken uns heute verschiedene Stationen an, gehen so einmal durch die Evangelien hindurch. 5 Stationen, wo Jesus gebetet hat und was war da so los, was waren da so für Umgebungen da. Und wenn wir darüber nachdenken, beten wie Jesus, ist da was für mich drin? Kann ich von Jesus etwas abschauen, etwas lernen? Wie sieht das aus? Das ist heute unser Thema. Und ich habe so gemerkt, eine Vorbereitung, Jesus zu beten, das ist schon was Inspirierendes. Es inspiriert mich und es ist auch tiefgehend, tiefgreifend. Wir steigen direkt ein. Und die erste Stelle, die ich gefunden habe, in der Jesus betet, wo wir davon lesen, ist bei seiner Taufe. Jesus' Gebetsleben beginnt mit seiner Taufe oder das, was wir wissen, wo wir das erste Mal davon lesen, beginnt mit der Taufe. Hier ein Bild vom Jordan. Ich weiß nicht, ob es die Stelle ist. Ich hoffe, es ist der Jordan. Ich habe es im Internet rausgesucht. Es soll der Jordan sein, glaube ich. Und da sind viele Menschen da. Johannes, der Täufer, predigt die Taufe zur Umkehr, zur Vergebung der Sünden. Und Jesus kommt auch dorthin an diese Stelle. Ganz Juda macht sich auf den Weg, um sich hier taufen zu lassen von diesem inspirierenden Propheten von Johannes dem Täufer. Ich lese. Lukas 3, 21. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbare Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Was für eine Szene. Also Jesus begibt sich an den Jordan. Johannes ist ein bisschen verwirrt, dass Jesus wie Gottes Sohn zu ihm kommt, aber soll wohl so sein. Jesus begibt sich hinein in das Wasser, er wird getauft und er taucht auf und betet. Er redet mit Gott und Gott redet mit ihm. Und das ist sogar hörbar, auch für andere hörbar. So oft kommt das gar nicht vor. Ich habe das einmal hier entdeckt bei der Taufe, dass so eine hörbare Stimme überliefert ist, wo Gott spricht und bei einer besonderen Begegnung auf einem Berg, wo auf einmal Elia und Mose auftauchen und Jesus irgendwie ganz hell erleuchtet wird und wo auch diese Stimme kommt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ansonsten weiß ich gar nicht so genau, wie das Gebetsleben von Jesus aussieht. Wie hört er Gottes Stimme durch Gottes Geist in ihm? Er hat oft Bibelverse aus dem Alten Testament parat. Ist das etwas, was irgendwie wirkt oder Situationen, Umstände? Das finden wir gar nicht so genau heraus. Aber hier ist es hörbar, wie Jesus mit Gott spricht, dem Vater, und wie Gott das bestätigt. Taufe. Jesus stellt sich zu Gott und Gott stellt sich zu ihm. Das ist ein gegenseitiges Bekenntnis zueinander. Und ich finde es ganz spannend, dass das Wirken von Jesus genau damit anfängt. Taufe, Jesus stellt sich zu Gott, Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und daraus fließt alles, daraus, was wir so danach lesen und hören, wie Jesus wirkt und wie er redet und wie er handelt, was er tut. All das beginnt erstmal mit dieser Beziehungsabfrage. Wie stehst du zu mir und wie stehe ich zu dir? Und auch bei unserem Gebetsleben ist es vielleicht einer der ersten Momente, wie stehe ich zu Gott und wie steht Gott zu mir? Wie ist mein Gottesbild? Hier ist die Rede von Vater. Jesus spricht Gott als Vater an. Letzte Woche ging es um das Vaterunser und wir dürfen auch Vater zu Gott sagen, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Jesus erklärt Beten so, spricht Gott als Vater an. Das ist die Beziehung, die ihr zueinander habt und darauf aufbauend fließt alles. Eine klare Positionierung von Gott, dem Vater und Jesus, dem Sohn, zueinander. Wie steht's um mein Gottesbild, wenn ich bete? Was habe ich für Gedankenvorstellungen? Ist Gott irgendwie der Richter oder der Besserwisser oder der wieder irgendwie was auszusetzen hat an mir? Oder ist es der liebende Vater, der sich freut, dass ich mit ihm Kontakt aufnehme? Was steht am Anfang meines Handels? Ich könnte mir viel tun, bewirken und machen. Was kommt an den Anfang? Bei Jesus das Gebet, das Gespräch mit Gott. Eine weitere Szene, das war Jordan. Jetzt haben wir einen Berg hier, ein Berggebilde. Und die nächste Szene handelt davon, dass Jesus an einem Berg in einem Gebirge unterwegs ist. Und ich habe es überschrieben mit der Aussage, Jesus betet im Alltäglichen und in besonderen Zeiträumen. Jesus betet im Alltäglichen, so mittendrin, zwischendurch, wo er was bemerkt, bewegt, wo er eine Frage an Gott hat, wo er sich über Gott freut, wo er Gott dankbar ist. Und es gibt auch so besondere Zeiträume. Ich fange an mit etwas Alltäglichen. Matthäus Kapitel 14, Abvers 17. Eine große Menge ist auf einem Berg zusammen. Jesus wollte eigentlich woanders hin, dann kamen die Menschen von allen Seiten, er bleibt und er lehrt sie. Er erzählt ihnen, wie Gott ist. Und am Ende bleibt die Frage, was machen wir denn jetzt? Es wird langsam dunkel, wohin mit den ganzen Menschen, wer soll sie alle versorgen? Und Jünger meinen, hey, Jesus, schick sie mal in die umliegenden Häuser, Gehöfe, vielleicht können sie dort etwas zu essen bekommen. Und Jesus sagt, gib dir ihnen doch zu essen. Und Jünger sagen, wir haben hier aber nur 5 Brote und 2 Fische. Bringt sie mir her, sagte Jesus. Und nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich im Gras lagern, nahm er die 5 Brote und 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern. Und Jünger verteilten sie an die Menge und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Wow, was passiert hier? Und irgendwie ist das ja alles andere als alltäglich, wenn da irgendwie 10.000 Leute sind an einem Berg, wie Jesus erzählt da und spricht über Gott und die Welt und wie das alles zusammenhängt. Und am Ende werden auch noch alle satt. Nicht nur in ihrem Herzen, sondern auch mit ihrem Körper satt. Und trotzdem finde ich, ist Jesus so herrlich unaufgeregt. Ich weiß nicht, wenn ich so in einer Situation wäre, irgendwie vielleicht verantwortlich, viele Menschen sind da. Oh, wie kann man das alles regeln? Kriegt das ganze Brot her, wie Foodsharing anfragen oder so. Was kann man machen? Bäckereien in der Nähe. 10.000 Leute, eine Riesenaufgabe. Und Jesus ordnet das so ein bisschen. Okay, setz dich mal ein bisschen hin, irgendwie in gewissen Gruppen. Und dann betet er einfach. Und das auch ziemlich unaufgeregt. Kein großes Wunder, was da herbeigebetet wird. Kein alle verneigen sich in Ehrfurcht vor Gott, sondern Jesus redet einfach mit Gott. Und es ist so herrlich, normal entspannt. In dem Brote, in dem Fische. Und er dankt Gott dafür. Und dann fängt er an, es zu verteilen und es reicht und es reicht. Und die Jünger reichen es weiter und weiter. Und am Ende sind alle satt. Jesus betet im Alltäglichen oder wenn Jesus betet, hört es sich so alltäglich an und trotzdem passieren da so große Sachen. Jesus ist so herrlich unaufgeregt. Er ist einfach dankbar Gott für das, was er schenkt und den Rest überlässt er ihm. Wie hättest du gehandelt, wenn du dafür zuständig wärst, so 10.000 Leute, wie Irina rechnet, glaube ich nicht ganz, aber so von der Größenordnung und die sollen jetzt was zu essen kriegen, wie wärst du unterwegs gewesen? Ja, setzt euch mal alle hin und ach, das haben wir da, 5 Brote, 2 Fische. Ich bete, ich danke Gott dafür und los geht's. So handelt Jesus, das bewegt mich. Gebet ist eine ganz natürliche, unaufgeregte Beziehungsäußerung und zuweilen sehr weitreichend. Gebet ist eine ganz natürliche, unaufgeregte Beziehungsäußerung. Wie stehe ich zu Gott? Ja, Gott hat es geschenkt, danke Gott dafür. Und es ist trotzdem krass weitreichend. Ein weiterer Text, Lukas Kapitel 6, Vers 12. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, also wieder einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Krasse Situation, also auf dem Berg. Jesus zieht sich zurück, diesmal ist er wirklich alleine und er betet die ganze Nacht. Bei unserem 24-Stunden-Gebet betet man 1 Stunde am Tag oder in der Nacht. Jesus betet die Nacht durch und das unter freiem Himmel. Ich stelle mir das so romantisch vor, irgendwie oben der Sternenhimmel, nichts zwischen ihm und Gott. Irgendwie Jesus blickt ja auch zum Himmel, wenn er mit Gott spricht, haben wir davor gelesen. Und er ist irgendwie so Gott nahe und er ist allein und hat offenbar viel mit ihm zu bereden. Die ganze Nacht betet er, spricht mit Gott und ich frage mich, was war da wohl Thema gewesen? Worum ging es da? Wie viel Zeit, also wieso braucht Jesus so viel Zeit und was ist so Thema? Was geht da vor? Und so ganz genau wissen wir das nicht, aber es ist spannend, dass als es Tag wurde, Folgendes passiert. Jesus rief seine Jünger zu sich, also eine große Menge. Und aus der größeren Menge wählte er 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Also es geht um eine Personalentscheidung. Großes Thema, was mache ich, wie kann das aussehen? Und Jesus nimmt sich die Zeit, zur Ruhe zu kommen. Ich stelle mir so vor, wie der auf dem Berg ist, wie er vielleicht vor Gott kniet und wie er so die Leute durchgeht und sagt, hey Gott, was hältst du von dem? Den habe ich im Blick. Wie denkst du darüber? Und sie gehen so diese Menschen durch, die mit da sind. Und am Ende ist klar, die sollen es sein. Die sollen die ersten Zeugen sein. Die sollen in die Welt hinausgehen und das Evangelium von Jesus erzählen. Das sind Schlüsselpersonen. Und Jesus nimmt sich Zeit, da im Gespräch mit Gott drüber nachzudenken. Die Zweitbergsituation ist außergewöhnlich. Und sie ist verborgen im Schutz der Nacht. Nur Jesus und sein Vater im Himmel. Und ich finde das interessant. Also wir glauben ja, dass Gott Mensch geworden ist, Weihnachten in die Welt gekommen. Und Jesus ist Mensch wie wir, einer von uns. Und gleichzeitig ist er Gott. Und trotzdem ist er so viel Zeit für Gespräch. Also Jesus als Gott nimmt sich Zeit mit dem anderen, mit dem Vater zu reden. Er nimmt sich Zeit für das Gebet. Und ich habe mich gefragt, was prägt eigentlich, beeinflusst meine großen Entscheidungen, wenn was Größeres ansteht? Wie gehe ich daran? Was habe ich abzuwägen? Welche Punkte gibt es? Und welchen Zeitraum nimmt Gebet dabei ein? Jesus hat ja, glaube ich, ein großes Thema vor sich. Und er nimmt sich viel Zeit, das mit dem Gebet, mit seinem Vater im Himmel abzustimmen. Und danach ist ja klar. Es wird morgen, Jesus weiß, was Sache ist und er holt seine Leute zu sich und sagt, ihr 12, ihr sollt es sein. Wie geht es dir? Wie gehst du an Entscheidungen heran, wenn du merkst, da steht was Großes an und ich muss es irgendwie planen, ich muss es irgendwie zerlegen, vielleicht in kleinere Schritte und das irgendwie hinbekommen? Ist da Gebet auch ein Punkt oder nur ein kleines Stoßgebet? Ja, Gott, hilf mir gerade. Oder gibt es Themen, wo du merkst, da muss ich mal mit Gott intensiver drüber reden. Da brauche ich mal eine Zeit draußen in der Natur oder eine Nacht, in der ich das mit Gott für mich bewege. Jesus hat das gebraucht, vielleicht tut es uns ja auch mal ganz gut. Eine weitere Szene. Diesmal haben wir einen Garten vor uns, hier ein alter Olivenbaum, finde ich unglaublich krass, wie all die werden immer wieder neu austreiben und die nächste Szene spielt in einem Garten. Jesus kämpft im Gebet mit seinem und Gottes Willen, mit seinem Willen und dem Willen des Vaters im Himmel. Und wir lesen das in Matthäus 26, Abvers 39. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Also Jesus betet, er zieht sich zurück, geht wieder zu seinen Jüngern, findet sie schlafen vor, ist irgendwie enttäuscht, dass sie nicht mit ihm wachen. Er betet wieder und er kommt wieder zurück zu seinen Jüngern. Und er sieht sie wieder schlafen. Er lässt sie schlafen und geht wieder weg und betet ein drittes Mal dasselbe Gebet. Also ein schöner Garten, aber ein krasser Moment für Jesus. Er merkt, hey, da steht was Krasses für mich an. Und Jesus ringt im Gebet mit seinem Willen, was will ich eigentlich Und was will mein Vater im Himmel und wie gehen wir damit um? Was steht ihm bevor? Sein Verrat durch einen seiner 12 Jünger, Judas? Ein Verhör durch Pilatus? Der Weg nach Golgatha? Und zuletzt der Tod am Kreuz. All das steht ihm bevor und Jesus sieht das auf sich zukommen und er merkt, ich will das nicht. Ich will nicht leiden, ich will nicht ausgeliefert sein. Ich habe vielleicht noch so viel zu bewegen auf dieser Erde für Gott. Und er kämpft damit, was er möchte und was Gottes Wille, der Wille seines Vaters ist. Beten wie Jesus heißt doch, in den schwersten Stunden vor Gott zu treten. Gott, hier bin ich. Gott, das fordert mich heraus. Gott, ich weiß nicht weiter. Gott, ist das dein Wille? Und wenn ja, möchte ich diesen Willen nicht erfüllen. Wie gehen wir damit um, Gott? Wir haben ein Problem miteinander und ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. Beten wie Jesus heißt, mal offen auszusprechen, wie es dir wirklich geht und nicht immer nur fromm vor Gott über eine Oberfläche zu bleiben. Gott, das ist gerade los in meinem Herzen und ich werf dir das hin. Was machen wir damit? Dreimal betet Jesus dieses Gebet und ich finde es interessant, dass da so eine Entwicklung drin ist, obwohl es sich wiederholt. Zuerst, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und dann, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Also vorher noch so dieses Option, können wir nochmal abwägen, verhandeln und dann schon dieses mehr und mehr drauf einlassen. Am Ende heißt es, Gottes Willen über seinen eigenen zu stellen. Das möchte ich, das habe ich vor Gott ausgesprochen und ich merke vielleicht, Gott möchte diesen Weg mit mir gehen und dann heißt es zu sagen, das will ich, Gott, du weißt das. Aber trotzdem ordne ich das deinem Willen unter. Eine krasse Entscheidung, mit Gott unterwegs zu sein, ist wunderschön und vielseitig. Und Gott stärkt mich und er liebt mich und er trägt mich. Aber er fordert auch heraus. Jesus nachzufolgen ist das Sinnvollste, was du in deinem Leben tun kannst. Jesus nachzufolgen, ihn an die erste Stelle zu stellen, sagen, Jesus, was möchtest du? Ich möchte dir ähnlicher werden. Das ist das Sinnvollste, was du in deinem Leben tun kannst. Und was hat Jesus getan? Er hat Gottes Willen gesucht. Er ist sich seines eigenen Willen bewusst geworden und hat Gott dann darüber gestellt. Jesus nachfolgen, meinen Willen Gott unterordnen, das ist herausfordernd und schwierig manchmal. Die vierte Szene, Kreuz. Irgendwie ganz schön gemacht mit der Sonne im Hintergrund, den Sonnenuntergang. Sieht fast entspannt und schön aus. Aber hier werden Menschen grausam umgebracht. Und Jesus betet dort, hängt am Kreuz. Jesus betet im Ausnahmezustand. Lukas 23. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Und jetzt kommt's, Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist das für eine Szene? Das sind Menschen, die mich gerade umbringen, die mich foltern und Jesus hängt dort und er betet, er tritt für sie vor Gott ein, für die Menschen, von denen er auch einer geworden ist. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das erste Gebet. Jesus betet für die Menschen, die ihn umbringen wollen. Jesus hat immer noch den anderen im Blick. Wie steht es mit mir? Bin ich bereit für meinen cholerischen Chef, für Menschen, die mir Böses wollen, für Familienmitglieder, die mich verletzt haben, für sie zu beten? für Jesus zu beten, ist irgendwie krass. Und ich merke, das, was da passiert, das überfordert mich. Das könnte ich nicht. Und trotzdem, für Jesus zu beten, eröffnet mir eine neue Tiefe in der Gottesbeziehung. Mit Gott über alles, in allem reden. In den schönen Momenten und in den Herausforderungen ist Gott hinlegen. Das zweite Gebet, Matthäus 27. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus klagt Gott an. Und Jesus spürt irgendwie eine Trennung. Gott, du bist irgendwie nicht da. Und es ist wieder so krass. Jesus ist Mensch und Gott und sein Vater ist im Himmel. Und er merkt an diesem Kreuz, wo er hängt, bei allem, was ich über Gott weiß, bei allem, was ich erlebt habe, fühlt es sich gerade so an, als wenn Gott meilenweit von mir entfernt ist. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch. Ich bin unglaublich dankbar, dass wir nicht nur dieses erste Gebet haben, wie Jesus noch für seine Feinde bittet, sondern auch dieses zweite, wo ich mich leichter wiederfinden kann. Gott, wo bist du? Gott, ich halte das nicht länger hier aus. Gott, du hast mich allein gelassen. Ich hänge hier unter Todesqualen. Ich weiß so viel über dich, aber in dieser Zerreißprobe hat das irgendwie keinen Bestand mehr. Beten wie Jesus. Beten wie Jesus heißt, meine Emotionen gegenüber Gott auszudrücken und sie nicht herunterzuschlucken. Und wenn ich mich von Gott verlassen fühle, dann darf ich ihm das genau so sagen. Gott, ich weiß viel über dich und ich habe viel Gutes erlebt, aber das ist gerade für mich einfach nicht greifbar. Und es fühlt sich gerade so an, du bist nicht da. Du hast dich abgewendet. Das finden wir in den Psalmen und hier bei Jesus. Und dieses Gefühl kennst du vielleicht auch. Was schluckst du herunter? Was traust du dich nicht gegenüber Gott auszudrücken? Gibt es etwas, was zwischen euch steht, wo du merkst, das ist irgendwie, da merke ich irgendwie, da hat Gott mich irgendwie allein gelassen, im Stich gelassen. Und vielleicht ist es dran, das mal Gott zu sagen. Ein drittes und letztes Gebet. Lukas 23 wieder. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. 3 Gebete. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du jetzt? Und dennoch, ich vertraue mich jetzt dir an und bin bereit zu sterben. Nach diesem Gefühlsausbruch, dieses Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Ist Jesus in der Lage, seinen Geist völlig Gott anzuvertrauen, sein Leben hinzugeben, seinen Auftrag in volle zu erfüllen. Beten wie Jesus. Für andere beten. Ehrlich vor Gott sein. Mich Gott anvertrauen. Der letzte Ort. Himmel. Jesus betet weiterhin für dich. Also für uns ist es ein bisschen schwierig heute. Die Erde ist rund und wo ist oben, wo ist unten und ist Gott, ist, wenn man weiter guckt in den Himmel, dann sind da lauter weitere Planeten und alles. Und trotzdem sagen wir irgendwie, der Himmel ist sowas Geistliches. Trotzdem ist der Blick oft nach oben in der Bibel. Jesus richtet den Blick zum Vater, schaut nach oben in den Himmel und betet. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt aus den Wolken zurück auf die Erde. Himmelfahrt, er ging weg nach oben. Also ein bisschen dieses nach oben schauen ist doch so eine Art, sich Gott zuzuwenden und sich vielleicht zu verneigen oder etwas zu verbergen, wo ich nach unten schaue. Jesus betet weiterhin für dich. Römer 8, Vers 34. Ist da noch jemand, der sie, die Christen, verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und er tritt für uns ein. Das letzte Bild. Jesus ist für uns gestorben, aber er ist nicht tot geblieben. Er hat den Tod besiegt, ist auferstanden vor den Toten, ist aufgefahren in den Himmel und dort ist er weiter für dich vor Gott unterwegs. Das ist irgendwie ein bisschen crazy, ne? Also Gott der Vater, Gott der Heilige Geist, Jesus, der eine tritt vor den anderen, für die anderen ein. Aber wenn ich es ein bisschen runterbreche, da ist jemand, der ist für mich. Dann ist das unglaublich stark. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist. Vielleicht Menschen, die irgendwie Böses wollen oder die anstrengend sind. Und wenn es so Menschen gibt, die sagen, hey, ich bin für dich, egal was kommt, egal was passiert in deinem Leben, egal wie du unterwegs bist, ob es gut läuft oder schlecht, ich bin an deiner Seite und ich bin für dich. Und das wird für mich hierhin deutlich. Jesus ist für mich. Jesus ist für dich. Und er tritt für dich ein. Jesus sagte einmal zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Ich kämpfe für dich, stehe dir bei in deinen Zweifeln und ich habe dich im Blick, egal wie es gerade bei dir läuft, ob es gerade gut läuft oder schlecht läuft, ich bin für dich. Für Jesus zu beten heißt, füreinander vor Gott einzutreten. Zum Beispiel nach dem Gottesdienst gibt es Menschen, die für andere beten. Und du kannst jemandem etwas sagen, wenn du merkst, hey, das ist schwer für mich, bitte bete doch mal für mich. Und auch das sehe ich bei Jesus. Er tritt für andere vor Gott ein und für Jesus beten heißt genau das zu tun, andere Blick zu haben und sie vor Gott zu bringen. Ich möchte jetzt beten, mit Gott reden und ja, ihn das so hinlegen, was wir gerade gehört haben. Jesus, ich danke dir, dass du gebetet hast, dass du mit Gott in Kontakt warst und dass du so vollkommen Mensch warst, dass es für dich ein Thema ist, mit Gott zu reden. Gefühlt nicht alles immer so klar zu haben, sondern Bedürfnis zu haben, mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu reden. Und ich danke dir, dass das überliefert ist in der Bibel, dass wir das nachlesen können. Danke, Jesus, dass du alles kennst, unsere herausfordernden Seiten, unsere schwierigen Seiten, Schönes und Schlechtes. Und ich danke dir, dass du vollkommen Mensch geworden bist, dass du dieses Gefühl kennst, Gott ist irgendwie gerade nicht da und ich weiß nicht weiter. Danke, dass du vollkommen ja, dich darauf eingelassen hast, einer von uns zu werden. Danke, Jesus, dass du gestorben bist für mich, für jeden Einzelnen hier, dass du den Willen des Vaters da erfüllt hast. Das ist so ein Geschenk für uns, weil wir jetzt auch Vater sagen dürfen zu Gott. Amen. Ich habe euch was mitgebracht, ein bisschen gebastelt. Und wir geben mal diese Zettel rum. Hinten sind noch Gerd und Silke. Hier vorne gehe ich auch noch mal weiter. Und vielleicht hat man pro Haushalt irgendwie einen Zettel. Das wäre ganz gut, wenn das irgendwie aufgeht. Einen brauche ich selber noch. Meine Tochter Zoe hat das heute schon gesehen und gesagt, ach, sieht ja spannend aus. Was bastelt ihr denn da heute? Kann ich sowas auch machen? Ich sage, ja, ich guck mal, ob einer überbleibt nachher. Also heute bin ich nur im Kids-Club gebastelt, sondern ihr seid eingeladen, auch mal ein bisschen ein Papier dreimal zu falten. Ist also überschaubar, ihr kriegt das hin. Auf diesem Papier sind die Bilder von heute Und es sind nochmal so ein paar Fragen, Gedanken, die Bibeltexte, die vorkamen, für euch aufgeführt. Mein Gedanke war, dass man das so mitnimmt in die Osterferien, in die Passionszeit, die Karwoche und das ein bisschen weiter nachwirken lässt, dass man diese Orte ein Stück weit ja, auf sich wirken lässt und vielleicht aber guckt, was ist so mein Lieblingsort. Nun ist so ein Zettel sehr unhandlich und ihr fangt schon an zu falten. Ich sag mal, wie ihr falten sollt. Also, das Bild sollte außen sein mit dem Jordan, dem Berg und dem Baum. Und dann einmal hier in der Mitte falten. Ja, ich hätte es aufhalten können, aber es wäre viel Arbeit gewesen. Und ich dachte, so ist noch ein bisschen, ihr habt es selber was gebastelt heute, könnt es mitnehmen nachher, das ist doch auch mal schön. Jetzt ist hier so eine kleine Markierung. Da kann man dann einmal bis dahin zurückfalten. Also das Jordan-Bild bis zur Markierung vor dem Gartentext falten. So, und jetzt habe ich noch ein Bild, das falte jetzt zum Schluss einmal den Olivenbaum auf den Berg. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Cool, dass ihr das mitmacht. Jetzt habt ihr ein schönes Fallkärtchen, das steht sogar, kann man sich irgendwo hinstellen. Und ihr habt die verschiedenen Bilder. Und vielleicht sagt ihr, hey, mal jeden Tag mal nochmal so das vom Sonntag mal aufgreifen, nochmal hören, mit Gott ins Gespräch kommen und sich immer so ein Bild vorzunehmen. Wenn ihr dann am Ende drei Bilder durch habt, dann müsst ihr noch einmal zu Hause falten, jetzt gerade nicht, einmal umklappen und dann geht es hier entsprechend weiter. Dann habt ihr die Kreuzigung, den Himmel und nochmal ein Bild für euch selbst. Gut. Ich habe es so ein bisschen angedeutet, wir singen jetzt das Lied Einer von uns, das habe ich mir gewünscht, weil das so schön wiedergibt, was wir in der Predigt erfahren haben. Jesus ist einer von uns, er weiß, wie es sich anfühlt, sich von Gott getrennt zu fühlen, mit Gott unterwegs zu sein. Und er ist für dich.